Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir zu dritt und es geht um ein spannendes Thema. Wer mein Buch schon mal gelesen hat, hat festgestellt, dass ich auch ab und zu mal früher auf dem Rad saß und geschwommen bin und auch gelaufen bin für ein Triathlon-Training. Und ein Part davon werden wir jetzt höchstwahrscheinlich ein bisschen diskutieren. Wir wollen nicht zu sehr ins Klischee reingehen, aber wir stellen oder lassen gerne mal die beiden sich vorstellen.
Ja, moin. Sebastian hier, Sebastian Wurm von Rose Bikes. Bin Director für User Experience und Customer Intelligence bei uns. Dank dir auf jeden Fall, dass wir am Start sein dürfen. Das heißt, worum kümmere ich mich bei Rose Bikes? Auf der einen Seite geht es natürlich um das digitale Kundenerlebnis und auf der anderen Seite, wie können wir Daten nutzen, um unseren Kundinnen und Kunden einfach noch mehr Convenience zu bieten?
Ich bin Sarah Volkmar, Director E-Business bei Rose Bikes. Bei Rose Bikes sind wir natürlich alle E-Business-Abteilungen, weil wir ein Online-First Omnichannel-Unternehmen sind. Der E-Business-Bereich bei Rose ist die Vertriebsabteilung. Das heißt, bei uns liegen Shop-Management, Kampagnen-Management, Pricing sowie auch das gesamte Online-Marketing bei Rose Bikes. Zusammenfassend sorgen wir also dafür, dass alle Produkte, die in den Shop kommen, alle Funktionen, die bereitgestellt werden, Services, alle Marketingaktivitäten online im Shop zusammenlaufen und dass wir für unsere Nutzerinnen und Nutzer alles optimal gesammelt ausspielen.
Sehr cool. Wir hatten, oder ich habe mich ja ein bisschen im Vorfeld schon informiert und war fasziniert, wie lange, was für eine lange Historie eigentlich ja Rose Bikes hat und wie spannend es ist. Und hab dann so ein bisschen festgestellt, die Online-Marketing-Rockstars gehen ja in Richtung D2C. Das hat ja der Philipp so mit seiner Keynote gesagt, alle wichtigen Unternehmen sollen in die Richtung gehen. Und ich würde ganz frech euch da so, ohne euch da zu viel Honig um den Mund zu schmieren, zu sagen, ihr habt euch schon früh genug dahin positioniert und geht in Richtung D2C-Brand, ja, also vor jetzt der große Wandel hier in die Richtung geht. Und wenn ich es mir richtig notiert habe, macht ihr schon über Online und über Direktvertrieb ja eigentlich schon über 80% des Umsatzes, was auch auf der Seite zu sehen ist. Da verrate ich ja nichts Geheimes.
Nein, absolut. Das ist richtig, genau. Das wird sich jetzt voraussichtlich in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen ändern, weil wir auch im Retail tatsächlich, also im Offline-Retail, sehr viel Gas geben werden. Das heißt, da wird bei uns wird es tatsächlich eher andersrum sein, dass der Retail bei uns immer wichtiger wird.
Ja. Aber letztendlich für uns, du sagst es schon, eigentlich eine längere Geschichte, die vor allen Dingen eigentlich, ja, also Historie haben wir seit 1907, aber ich sag mal so, gerade diese digitale Vertriebs-DNA ist eigentlich damit gestartet, dass wir in den 80ern und auch frühen 90ern den Switch eigentlich vom stationären in den Mail-Order-Versand eigentlich ja dann letztendlich hatten. Und das hat uns sehr früh in die Lage gebracht, das Versandgeschäft zu verstehen. Und dann sind wir 97 mit dem ersten Online-Shop, klar, erstmal als flankierendes Medium zum Katalog irgendwie gestartet, aber hatten schon binnen eines Jahres auch 1% Umsatz darüber immerhin. Ja. Und dementsprechend hat sich das ganze Thema dann sehr schnell verselbstständigt. Und dann kam es nochmal dazu, dass wir vor allen Dingen 2010 und auch in den darauf folgenden Jahren extrem nochmal auf unsere eigene Bike-Brand gegangen sind und das auch nochmal nach oben gezogen haben, ja.
Genau, daran sieht man eigentlich auch den Generationswechsel oder die zusätzlichen Generationen, die bei Rose entsprechend aktiv waren. Das heißt, der Erwin Rose hat letztendlich Rose Bikes zu dem Mail-Order-Business gemacht, was es heute ist. Und mit dem Start von Steffi Rose in der vierten Generation, Stefanie Rose und Thorsten Heckrath Rose sind heute die vierte Generation der Roses letztendlich. Und mit deren Eintritt in das Unternehmen 1996 oder 97 dann entsprechend der Online-Shop schon entstanden. Das heißt, ich glaube, daran sieht man auch ganz gut, dass dieses Thema Dauertransformation und dauerhafte Weiterentwicklung des Geschäftsmodells bei uns einfach auch wirklich in der DNA liegt.
Ich finde es total spannend, weil wenn ich auf LinkedIn gucke, wie sehr ihr da aktiv seid und wie sehr ihr Sachen kommuniziert und wie offen ihr kommuniziert, ist es eigentlich das Coole, dass es ja auch wirklich lebt, ne? Also das ist diese Ja, ihr steht dazu und es ist nicht so, nur nicht nur, wir verkaufen Fahrräder, aber fahren den ganzen Tag mit dem Auto durch die Gegend, sondern ja. Ja, bei euch sieht man ja auch, nee. dass ihr wirklich da aktiv seid. Ich würde fast behaupten, dass eure Wattzahlen, für die Zuhörer, die es nicht wissen, wie viel Watt, also das ist ja sozusagen der Angeberwert im Bereich des Autos, ist es der PS, und eure Wattzahlen höchstwahrscheinlich, was man so auf dem Fahrrad tritt, sind beträchtlich. Von daher spricht es ja für euch.
Ja, Jonas, wahrscheinlich schon, aber ich muss gestehen, ich fahre auch eigentlich lieber bergab auf dem Mountainbike. Da sind Wattzahlen nochmal ein bisschen anderes Thema, da schaut man sich vielleicht nochmal andere Sachen an, beziehungsweise es ist deutlich einfacher. Ja, hast du gesendet? Bist du stehen geblieben auf deinem Rad oder eben nicht? Ja. Weißt du, da gibt es nur Ja und Nein.
Ich fahre tatsächlich auch ein E-Bike, das heißt, da sind die Wattzahlen des Motors relevant. Aber also sowohl als auch fahre ich, muss ich dazu sagen. Ja, so. Sowohl Gravelbike als auch E-Bike bei uns, ja.
Ja. Ich hab mir auch in letzter Zeit mal so ein E-Bike zugeschafft. Und ich bin begeistert davon. Also man kann ja zwei Arten von E-Bikes fahren und dann gehen wir in die Richtung wieder zurück zum Richtung Data. Aber dieses, du kannst auf dem E-Bike sitzen und deine 20-Kilometer-Tour machen oder du kannst auf dem E-Bike sitzen und deine 60- oder 70-Kilometer-Tour machen, absolut. Weil du eben sozusagen das effektiv nutzt und darum geht es. Ja, ne?
Genau.
Mehr Reichweite einfach, ne? Mehr absolut. Sehen, mehr möglich machen, absolut.
Ja. Das ist eine super Überleitung, obwohl wir sie gar nicht abgestimmt haben zum Thema Daten und wie man Daten nutzen kann, damit man die weitermachen kann. Ich hätte Bock mit euch mal irgendwie von wirklich Einkauf, und ich glaube, da werdet ihr euch jetzt sehr gut ergänzen, von der Wertschöpfungskette, wie kauft ihr was, also wie kommt ein Produkt, entsteht bei euch ein Produkt bis hin zum Verkauf, eigentlich mal irgendwie so ein bisschen durchzugehen, wie seid ihr da aufgestellt, was nutzt ihr an Daten, um das zu machen, wenn das für euch jetzt der Weg ist, den wir gerne einschlagen können.
Grundsätzlich muss man sicherlich differenzieren, einmal durch die Tatsache, dass wir halt gleichzeitig Brand sind, also Brand für Bikes, Teile, Bekleidung und Zubehör. Und auf der anderen Seite Händler haben wir natürlich im Grunde zwei verschiedene Wege, wie ein Produkt entsteht oder wie ein Produkt in den Shop kommt. Entweder kaufen wir es ein oder wir entwickeln es selber. Das sind natürlich nochmal zwei grundsätzliche Einflugschneisen, aber da können wir gerne drüber sprechen, ja.
Ja, also ja, prinzipiell der Weg, ich meine, du kannst es dir vorstellen, es ist zwar nicht wie im Automobil bei einem Fahrrad, aber durchaus vergleichbar. Wir haben halt, die Vorlaufzeit ist ein bisschen kürzer auf jeden Fall. Im Automobil hört man ja häufig was von 4-5 Jahren auf jeden Fall, mindestens irgendwelche Entwicklungen voranschreiten. Ist bei uns vergleichbar, definitiv. Das heißt, wir müssen eigentlich schon sehr früh im Research unterwegs sein, die eigentlich die Interessenslage von morgen auch kennen. Trendscouting ist da natürlich ein Riesenthema. Da haben wir das Riesenglück, dass wir da auch echt personell echt stark besetzt sind. Gerade auch unser Director fürs Produkt und für Brand, der Anatol. Ich will ihm jetzt wiederum keinen Honig um den Mund schmieren, aber ich glaube, ich kenne keinen besseren. Das kann man einfach mal so sagen. Das ist schon okay. Und dementsprechend sind wir aber auch wirklich im regen Kontakt mit unserer Community beziehungsweise aktiven Kundinnen und Kunden von uns, um halt die Interessenslagen und auch die Veränderungen in bestimmten Kategorien natürlich mitzuschneiden. Und das bildet erstmal eine gute Ausgangslage, um dann natürlich davon überhaupt erstmal auch angesichts einer bestimmten Marktlage natürlich auch ein entsprechendes Potenzial abzuleiten für ein Produkt. Und ja, wie du schon hörst, es ist ein bisschen in die Zukunft natürlich vorausarbeiten angesagt. Das macht das Ganze natürlich auch super spannend, keine Frage.
Ja. Guckt ihr euch da Daten an? Analysiert ihr irgendwie Suchvolumen? Legt ihr die zentral ab? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie innovativ seid ihr da vielleicht auch in der Richtung?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns das Suchvolumen immer anschauen, egal ob es darum geht, neue Bike-Trends oder neue Bikes zu entwickeln grundsätzlich oder ob es um Teile, Bekleidung und Zubehör geht. Wir schauen uns immer an, was für neue Marken es gibt, wie viel werden die gesucht. Egal, ob das Marken sind, die Wettbewerber führen, wir vielleicht noch nicht, ob das sich neu entwickelnde Marken sind. Da haben wir laufend ein Auge drauf, um wirklich immer zu sehen, was am Markt gerade passiert und welche Relevanz bestimmte Themen oder eben auch bestimmte Marken einfach am Markt oder Produkte entsprechend haben.
Beim Fahrrad hast du halt die Schwierigkeit, dass es das reine Suchvolumen natürlich durch den Entwicklungsvorsprung, den du brauchst, zu reaktiv eigentlich wäre. Ne? Das macht es dann wiederum schwierig. Weswegen wir dann halt sehr stark eher auf den eigenen Research setzen, wirklich mit Leuten zu sprechen, viel im Kontakt zu sein, auch wiederum zu Marktbegleitern etc. Wir sind da gut vernetzt und das, was du gerade auf LinkedIn beschrieben hast, das leben wir halt auch außerhalb von LinkedIn auf jeden Fall.
Ja, sehr gut, das stimmt. LinkedIn steht ja, man kann ja extrovertiert auf LinkedIn sein und introvertiert im realen Leben, aber sehr cool, ja. Dass er dann auch nicht sagt. Ja, ich glaube, das ist spannend. Ich habe mich mit vielen Unternehmen unterhalten. Einige fangen an, irgendwie ihre Bewertungen selbst zu scrapen, irgendwie rauszufinden. Was ist es? Ich habe jetzt in der Folge vorher über mit Adidas gesprochen, die irgendwie sagen, sie gucken sich an, wie werden Jogginghosen bewertet und fehlen da irgendwie die Taschen. Und sowas geht es ja auch in Richtung bei euch natürlich, wie du schon richtig sagst, dauert es bei euch ein bisschen länger, ein Produkt zu entwickeln. So eine Jogginghose, ohne jetzt respektierlich zu sein, ist ein bisschen schneller produziert, ist wahrscheinlich wie andere Trends, aber cool, dass ihr euch die Sachen da anguckt und weitergeht, ja. Das heißt, ihr lasst uns mal das weiter durchspinnen und es geht so in Richtung Trends entdeckt. Wenn man jetzt davon spricht, wie kauft man vielleicht gerade eine bestehende Linie ein, muss man sich das wirklich so vorstellen, dass Rose Bikes da so aufgestellt ist, dass die von Einkauf über wann kommen die Daten ins Lager zu, wann können die Sachen produziert werden, wirklich auch so ein, vielleicht sogar Reportings bestehen, wo sowas angeschaut wird.
Absolut. Also du meinst jetzt Einkauf im Sinne der Handelssparte, wenn wir als Händler aktiv sind und bei unseren Lieferanten und Markenpartnern entsprechend einkaufen, dann schauen wir uns ja schon immer die ganze Kette an. Und für uns ist es einfach wichtig, dass da Vertrieb und Einkauf sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, vor Einkaufsorderterminen oder Runden ist es auch so, dass wir uns immer gemeinsam Informationen und Daten anschauen. Das ist von Relevanz der Marken im Shop, Relevanz der Marken am Markt beispielsweise, natürlich die klassischen internen Kennzahlen, wie viel Umsatz haben wir mit einer Marke generieren können, wie viel Marge und so weiter. Aber sind da wirklich im Einkauf und Vertrieb sehr, sehr eng vernetzt, um da gemeinsam zu schauen, was die relevanten Produkte, die relevanten Linien sind, die wir entsprechend einkaufen wollen.
Sehr, sehr cool. Wie geht's dann weiter? Ich hatte so ein bisschen verstanden, so wie ihr euch auch vorgestellt habt, ihr nutzt Daten ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln, würde ich jetzt mal frech behaupten. Wenn man sich das jetzt in einer älteren Organisation anschaut, die ich jetzt so früher im Beratertum kennengelernt habe, ist es sozusagen, gibt es so eine BI-Abteilung, die machen so Finanzdaten und dann gibt es sowas ganz Innovatives wie den E-Com, die machen sowas wie Google Analytics und dann gibt es aber nichts zwischendrin und die einen machen Dinge und die anderen machen Dinge und im besten Fall spricht keiner miteinander.
Ja, die gute und die schlechte Nachricht dabei ist natürlich, das kennen wir auch, also das haben wir natürlich auch in Beratungsprojekten sehr viel gesehen, deswegen haben wir da auf einen etwas proaktiveren Ansatz gesetzt.
Ja, also ich sag mal so, dass wir eine Trennung bei uns in irgendeiner Form haben, das gibt es gedanklich ein Stück weit, das ist jetzt nicht bis in die letzte Ecke mit der Axt da durchgezogen. Aber du musst dir halt vorstellen, als wir damals ins Unternehmen gekommen sind, sind wir damit gestartet, eine sogenannte Customer Intelligence Abteilung aufzubauen. Das heißt, Leute, die sich wirklich gezielt mit den Daten rund um die Customer Journey quasi beschäftigen und gerade diesen analytischen Part um den Kunden herum. Also wie kann ich den eigentlich, was die Verhaltensweisen, die Intentionen und so weiter und so fort, Interessenslagen, wie kann ich die eigentlich geschickt analysieren, was natürlich eine ganz andere Welt ist als die Finanzkennzahlen, keine Frage. Aber man muss dazu sagen, warum spricht man in anderen Unternehmen, warum sprechen die dann nicht miteinander, weil es letztendlich vielleicht nicht bei den gleichen Anwendern landet. Und das ist dann wiederum das Spannende für uns eigentlich, die Dinge dann so zusammenzuführen und wieder den einzelnen Fachbereichen zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise sie ein Stück weit eigentlich da abzuholen, dass sie selbstständig in diese Themen reingehen können. Das ist für uns die viel größere Challenge, als zu sagen, passt auf, hier sind unsere Analysten aus dem Customer Intelligence, die machen das für euch und dann könnt ihr euch nachher ein paar schöne Zahlen anschauen. Nein, so natürlich nicht. Und das ist definitiv eine Reise, auf die wir uns begeben haben und an der wir auf jeden Fall sehr, sehr stark arbeiten und immer so ein bisschen diesen Gleichklang zu finden, wie schaffen wir es wirklich jedem im Unternehmen den Zugang zu Daten erstmal natürlich zu geben, aber andererseits auch zu diesem Kundenverständnis und auch den Kundenkontakt sogar zu geben, weil das kennt man ja aus dem E-Commerce. Klar, du kannst viel in Daten beobachten, aber du sitzt halt trotzdem hinter einem Screen. Ne? Machen wir uns nichts vor. Und das sind definitiv Themen, an denen wir da gerade arbeiten. Du siehst es vielleicht aber auch systemisch sogar, dass wir auf der einen Seite ein allumfassendes BI-Tool verwenden, was letztendlich die, ja, die Daten fürs Controlling und aber auch die internen Prozesse natürlich und so weiter connected. Keine Frage. Auf der anderen Seite splitten wir dann aber auch systemisch ein, ja, wir nennen es wirklich auch Customer Intelligence System oder CI-Tool, wie man mag, dann in Richtung Minubo ist das in dem Fall, wo wir dann halt wirklich gezielt viel stärker in die Journey-Betrachtung halt reingehen. Und das sind ein bisschen zwei Paar Schuhe, aber letztendlich arbeiten trotzdem die gleichen, ja, darunter sitzen die gleichen BI-Engineers, die das Ganze natürlich befeuern und zur Verfügung stellen. Und wichtig ist natürlich, dass sich beide Welten verstehen nachher und dass nicht diese Dissonanz entsteht, oh, die Paradiesvögel machen was mit Google Analytics und die anderen schauen sich fakturierte Daten, Auftragsdaten an oder was auch immer, ja.
Ja. Ja, stimmt, es sind natürlich schon unterschiedliche Anforderungen. Das ist jetzt nicht respektierlich Richtung und vor allem ich verantworte ja zum Beispiel bei Douglas den Bereich mit oder stärker den E-Com-Bereich, aber da kommt es eben nicht auf den letzten Cent an.
Genau.
Und in der Faktura wäre es ein bisschen schade, wenn der Steuerberater plötzlich 2 Euro pro Tag vermisst.
Also da interessieren uns ja natürlich vor allen Dingen erstmal relationale Tendenzen, ne? Also wie Dinge in Relation zueinander stehen. Das ist ja erstmal das Interessante, bevor wir da bei der Nachkommastelle sind, natürlich.
Haben wir vor kurzem noch drüber gesprochen, am Ende, wenn wir 99% der Daten abdecken, ist das für uns natürlich vertriebsseitlich zum Beispiel besonders relevant. Also ich sage da jetzt nicht, da fehlt mir jetzt das 1%, die Daten gucke ich mir gar nicht an, sondern letztendlich, wenn man sich die gleichen, fast richtigen Daten dauerhaft anschaut und entsprechend auch verschiedene Veränderungen ableiten kann und auch Maßnahmen ableiten kann, dann reichen mir auch 99% aus oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, aber wie du natürlich richtig sagst, ist das natürlich in der Finanzbuchhaltung reichen da die 99% nicht aus. Somit ist es natürlich immer eine Frage der Verwendung der Daten, wie man sich das Ganze anschaut. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, dass wenn man sich die gleichen falschen Daten in Anführungsstrichen einem gewissen Tracking und Qualitätsstandard müssen sie natürlich genügen, aber wenn man sich mal die gleiche Basis anschaut und die Entwicklung sieht, reicht das natürlich vollkommen aus.
Ja, gibt es ja immer dieses tolle Sprichwort von Warren Buffett, es ist besser ungefähr richtig zu liegen als exakt falsch.
Genau, also absolut.
Ich finde das auch, und es hört sich so ein bisschen an, dass ihr darauf achtet, es ist so dieses Pareto-Prinzip, oder? Also du kannst immer alles bis 100% optimieren, aber den Aufwand, den du reinstreckst, der lohnt sich nicht.
Ja, überhaupt Daten auch als ein Thema zu betrachten, was einer agilen Transformation unterliegt, ne? Weil sonst kommt halt schnell dieser Trugschluss zustande, wie Sarah, du hast das gerade schon geschnitten eigentlich, zu sagen, ja, Moment mal, den Report, den nutzen wir jetzt nicht dafür, weil da fehlen noch die und die Zahlen drin oder die und die sind noch nicht gegenvalidiert oder was auch immer. Er ist jetzt schon nutzbar und er wird mit der Zeit immer besser, wenn du noch mit dran arbeitest. Das muss man halt verstehen und dass es nicht etwas ist, was ich einmal wasserfallartig irgendwo eingieße und dann kommt da unten irgendwas raus, sondern meistens in der Regel, das zeigt ja die Erfahrung im Alltag, geht es dann ja eigentlich erst los. Wenn man das erste Mal eine Anforderung irgendwie an Daten hatte, irgendwas verstehen möchte, man sieht, okay, die und die Eckpunkte würden mich interessieren, danach wirst du eigentlich erst anfangen, wirklich zu grübeln und zu sagen, was dich wirklich interessiert. Ne? Diese Anläufe brauchst du auf jeden Fall. Und von daher begreifen wir es einfach als sich ewig aufbauenden Prozess und natürlich als Prozess, der niemals abgeschlossen ist.
Die Reportings sind halt nie fertig und was bei uns halt nie zählt ist, ich kann mit dem Report noch nicht arbeiten, da fehlen noch die und die Zahlen drin. Ich glaube, wenn es grundsätzlich in die richtige Richtung geht, die Daten, die in einem Report vorhanden sind, analysieren zu können, muss man nicht noch auf die letzten paar Prozent warten, bevor man überhaupt erst anfängt, weil die wichtige Message ist an der Stelle, wie Sebastian schon sagte, dass ein Report nie fertig ist und genauso wie wenn man, genauso zählt es nicht zu sagen, der Report ist noch nicht 100%, deswegen gucke ich ihn mir nicht an. Genauso wenig zählt es, wenn jemand sagt, der und der hat mir die Daten nicht erhoben, deswegen kann ich keine Rückschlüsse ziehen. Das muss man immer selber können. Also da haben wir so ein paar grundlegende Prinzipien, die bei uns bei den Reportings und bei der KPI-Analyse
Das wirst du ja aus Beratungsperspektive dann ja wahrscheinlich auch kennengelernt haben, dass man halt schnell sagt, ja Moment mal, die BI-Engineers, die haben mir die und die Geschichten gar nicht bereitgestellt irgendwie. Und da fängt das Spiel ja schon an.
Ja. Und dann wundert man sich, und das ist jetzt gar kein Bashing in irgendeine Richtung, aber dann wundert man sich, warum so BI-Projekte irgendwie 2 Jahre gehen, weil man halt irgendwie nach einem halben Jahr nur noch Centbeträgen hinterher rauscht und alle sagen, wir gucken uns nicht an.
Das ist wirklich eine Herausforderung, ja. Also eine Frage des Mindsets einfach.
Ja. Genau.
Ja, das ist ein guter Punkt und den hast du vorhin oder ihr beide eigentlich schon vorhin gesagt. Und das ist ein Punkt, den ich, glaube ich, so ein bisschen jetzt nochmal diskutieren wollen würde. Ich habe das Gefühl, die Datenkultur, also da, wo viele Leute scheitern, dieses Thema Self-Service, dieses Thema wirklich, es ist ein Mehrwert, es ist kein Fremdkörper, es ist kein negativer Punkt. Der hört sich bei euch an wie, von außen stehend, wie behoben. Also ihr habt eine gute Datenkultur etablieren können und könnt mit den Daten, die ihr habt, gerade darüber gesprochen, sie sind nicht immer vollständig, das müssen sie ja auch nicht sein, könnt ihr damit arbeiten und habt das ins Unternehmen getrieben.
Ja, ich glaube, genauso wichtig wie das ist, agil Reportings und KPIs weiterzuentwickeln, genauso wichtig ist natürlich, dass ein laufender Prozess ist. Also sind dann natürlich auch nie, da ist man auch nie fertig, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber dieses Thema Self-Service ist für uns einfach enorm wichtig, weil, wie Sebastian gerade schon sagte, das Customer Intelligence Team zum Beispiel, was wir aufgebaut haben, das ist nicht dafür da, Reportings für die anderen zu machen und die anderen warten so lange auf Reportings, sondern vielmehr ist es dafür da, die Kollegen zu enablen in ihrem Bereichen wirklich die richtigen Reportings aufzusetzen, auf die richtigen Zahlen zu schauen. Der Michel aus der Abteilung von Sebastian zum Beispiel aus dem CI-Team, der macht gerade ganz viele Schulungen immer im Unternehmen. Das heißt, verschiedene Bereiche in bestimmten Kennzahlenbereichen noch weiterzuentwickeln und dann auch auf verschiedenen Intensitätsleveln letztendlich. Ne? Das BI-Tool für Beginner, für Leute, die damit intensiv arbeiten, Fragen zu klären. Ich glaube, das Wichtige ist halt wirklich dieses Enabling, also das Ermöglichen, dass jeder mit den Daten arbeiten kann, weil wir das letztendlich so sehen, dass wir, wenn jeder seine relevanten KPI erheben kann, dass wir dann auch ermöglichen, dass jeder Mitarbeiter eigene Entscheidungen treffen kann. Weil im Grunde nur dann, wenn du selber weißt, wo du in die Zahlen gucken musst, welche Zahlen du dir als nächstes anschaust, nur dann bist du in die Lage versetzt, wirklich auch Entscheidungen zu treffen. Weil es, glaube ich, nichts Schlimmeres gibt, als irgendwie auf Entscheidungen zu warten oder das Gefühl zu haben, jemand anders muss immer für mich entscheiden können. Weil dieses Thema Ownership funktioniert natürlich nur dann, wenn du selber weißt, wie du Daten erhebst, wie du selber siehst, was der Kunde möchte. Weil da geht es ja jetzt auch nicht einfach darum zu sagen, so, wir machen jetzt mehr Umsatz, dann ist das gut, sondern letztendlich, dass man die Indizien dafür hat, dass der Kunde das will, was wir gerade erarbeitet haben, dass das funktioniert, für den Kunden funktioniert und dass wir dadurch wirklich ermöglichen, dass jeder eigenverantwortlich arbeiten kann. Ja,
also ohne Daten ist eigentlich agiles Arbeiten allein schon nicht möglich. Natürlich gerade in der Entwicklung digitaler Produkte sowieso nicht möglich. Geschwindigkeit ist nicht möglich. Rasante Entscheidungen sind nicht möglich. Keine Frage. Ja. Wie Sarah schon sagt. Aber was noch hinzukommt, ist ja, es fängt ja eigentlich schon beim Thema Goal Setting an. Wie will ich mir denn eigentlich Ziele selbstständig setzen? Es sei denn, ich bin nur gewillt, mir die aufzwingen zu lassen oder so. Ja. Was wir definitiv nicht wollen, sondern dass es ein gemeinsamer Definitionsprozess auf jeden Fall ist. Und da komme ich halt nicht hin, wenn ich keine Kontrolle oder Einsicht in Daten habe. Und deswegen setzen wir auch, und du hast gerade schon Michelle angesprochen, auch darauf, dass wir da mit einem echt nötigen Geduldsfaden auch reingehen. Gerade wenn wir auch mit Personen sprechen, die vielleicht etwas entfernter von diesem Thema sind und für die vielleicht große Datenmengen auch vielleicht erstmal. Ja, ich kann das schon verstehen, dass das für den einen oder anderen auch vielleicht manchmal eine beängstigende Situation dann ist, zu sehen, oh, wie soll ich denn damit jetzt einfach klarkommen, da entsprechend einfach ins Coaching zu investieren, das ist halt extrem wichtig.
Ja.
Mir geht ein Herz auf im Podcast, das ist echt cool. Also das ist ja genau das was ich versuche immer wieder zu predigen, dieses Thema, was ihr anscheinend wunderbar umgesetzt habt. Es ist kein Feind, wir wollen helfen. Es ist ja, die Fachseite versteht das Business besser. Eigentlich ist es ja nur ein Werkzeug, was man bereitstellt und dann soll das Werkzeug oder muss das Werkzeug auch genutzt werden. Die Menschen sollten selbst reflektiert durch die Gegend laufen und die Möglichkeiten nehmen, die Daten, die zur Verfügung stellen, zu nutzen, um sich selbst zu reflektieren.
Das Spannende ist ja,
Und es ist ja auch zwingend notwendig, weil die schlechte Nachricht ist ja auch, mit einem Reporting ist es ja selten getan. Das heißt im Grunde, wenn man jetzt sagt, woran liegen bestimmte Effekte im Shop, dann gehst du auf die Suche, du hast nicht das eine Reporting, was dir alle Zahlen sagt und dann, jetzt weiß ich Bescheid, kein Problem. Herausforderungen gelöst, sondern meistens ist es ja so, dass du durch Reportings, natürlich durch standardisierte Reportings, viel abdecken kannst. Aber oftmals ist es ja schon so, dass es dir nur zeigt, an welcher Stelle du nochmal genauer hingucken musst. Und das muss halt jeder, in diese Lage muss halt jeder selber versetzt werden, diese weiteren Gedankengänge durchführen zu können, die nächsten Schritte in den Daten gehen zu können und die nächsten Analysen entsprechend resultierend auch durchführen zu können.
Hattet ihr oder habt ihr Probleme gehabt mit dem Thema Data Governance? Also irgendwie so musste definiert werden, was ist ein Visit über alle hinweg? Musste definiert werden, wie wollen wir Umsatz messen? Oder war das gar kein Thema für euch?
Was heißt gar kein Thema? Natürlich führt man zu dem Thema Diskussionen, um das überhaupt zu definieren und Standards herbeizuführen, keine Frage. Aber du hast es in unserer Ausrichtung ja schon erkannt, 80% online. Das heißt, wir haben an vielen Stellen einfach den Zwang, entsprechend auch aufzustellen und auch aufstellen zu müssen. Von daher ist dieses Thema nicht kritisch bei uns diskutiert, auf jeden Fall. Das kann man definitiv so sagen. Und uns hängt, wir haben das gerade schon gesagt, wie stark der Zusammenhang zur Kultur eigentlich ja ist, eine performancegetriebene Kultur aufzubauen. Ja. Mit einem entsprechenden Optimismus dazu. Ich meine, Optimismus ist sofort geblockt, wenn ich sage, Moment mal, Views bitte nur da. Ne? Und deswegen ist es bei uns kein kontrovers diskutiertes Thema.
Datenkultur bedingt ja Self-Service, also die klassische, ich weiß, was am Buffet steht und kann mich davon bedienen und ich finde irgendwie das nicht so schrecklich. Jetzt hattest du vorhin, glaube ich, schon mal ein Tool angesprochen, das ihr im BI-Umfeld habt. Habt ihr eure Tools ein bisschen auf Self-Service ausgesucht? Was habt ihr denn eigentlich für Tools im Einsatz, wenn ich so frech fragen darf?
Also genau, prinzipiell kann man das definitiv bejahen, weil das war ja schon die Bestrebung dazu, warum setzen wir denn eigentlich noch ein Customer Intelligence Tool aus dieser Sichtweise? Klar, einerseits, welche Daten schauen wir uns an, keine Frage, aber da war definitiv Bestandteil des Auswahlprozesses schon die Grundfrage, wie können wir das denn zugänglich machen überhaupt? Und deswegen haben wir uns damals für Minubo entschieden, weil wir da halt die Möglichkeit haben, je nach Fachbereich alleine schon mit gecustomizten Dashboards und so weiter super gut reinzustarten mit so ein paar kleinen KI-Tricks, die dann noch drauflaufen, die dir bestimmte Abweichungen dann in deinem Daily zeigen und sonstige Geschichten. Also auch eine Convenience einfach da reinbringen. Und das andere ist natürlich auch nicht so... Ich habe gerade gesagt, ich kümmere mich auch um UX, das heißt auch UI steckt da irgendwie drin und du hast wahrscheinlich ja auch schon eine Menge Tools sehen dürfen. Das ist natürlich auch ein Thema, das zugänglich zu machen wiederum. Wie wird das denn eigentlich dargestellt und wie intuitiv ist das Ganze nutzbar? Wichtige Themen und von daher haben wir da schon nach einem Partner gesucht, der sich auch eben das Thema Datendemokratisierung und auch Zugang zu Daten auf die Fahne schreibt.
Ja, ich finde es immer wieder spannend, weil wir sprechen von Datenkultur und wir sprechen von Self-Service und dann ist ja meistens so, dass die BI-Abteilungen in großen Unternehmen sich selber die Tools aussuchen dürfen und meistens ist es ja so, dass da die Data Scientisten oder sagen wir gar wieder nicht respektierlich und die Analysten sitzen und die wollen halt wirklich den neuesten heißen Scheiß bekommen, sorry, und das ist ja meistens die Tools, die für die erklärend sind, aber für die Endanwender, die ja schlussendlich dafür sorgen, dass es ins Business getrieben wird, die gucken sich das Tool an und denken, naja, also wie mache ich das jetzt hier nochmal? Machen das Tool wieder zu und keiner hat Bock sozusagen die Daten zu nutzen. Ich hoffe, dass sich da die Tools weiterentwickeln, also aufzuhören, diese komplizierten Sachen zu entwickeln. Das gibt's immer noch und das darf es auch gerne geben, aber ich glaube, dafür sollte es andere Tools geben und nicht die, die wirklich vorne im Reporting sind.
Ich glaube, da ist es bei uns eigentlich ähnlich, wie wir im Grunde unseren Shop zum Beispiel weiterentwickeln. Wir fragen halt immer unsere Kunden, was die brauchen. Das heißt, neben den quantitativen Daten sprechen wir auch immer mit den Kunden, was braucht ihr denn, was für Funktionen werden gebraucht, genauso wie wir eben über den Bike-Entwicklungsprozess gesprochen haben. Genauso verhält es sich natürlich intern auch mit den Tools, was benötigt ihr denn? Das heißt, bevor ein Tool entwickelt wird, muss man natürlich schon wissen, was sind denn die Anforderungen vom Nutzer, genauso wenn wir mit dem Dienstleister zusammenarbeiten, dass zu sagen, wir wollen mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die sich regelmäßig austauschen mit den Anwendern, mit den entsprechenden Kunden, um entsprechend die Dinge weiterzuentwickeln, die auch wirklich benötigt werden. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Grundsatz auch entsprechend, dass egal, was man entwickelt, man muss sich immer überlegen, für wen man das entwickelt oder für den, wen man etwas baut oder für den, wen man Produkte anbietet, dass man da im ständigen Austausch ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Grundsatz in jeglicher Zusammenarbeit, der bei Rose sehr stark gelebt wird.
Ja, im Online-Umfeld, Google, Adobe, jemand anders, was ist da im Einsatz?
Wir sind da schon auf dem Google-Stack unterwegs auf jeden Fall, haben aber natürlich noch viele, ja, ich will jetzt nicht sagen Insellösungen drumherum, aber es kommt teilweise natürlich auch so auf die Betrachtungsweise an. Wer schaut sich jetzt wieder was an? Ne, da sprechen wir natürlich schon über weitere Zusatzsysteme, die uns dabei helfen, die wirkliche Interaktion. Also einerseits natürlich das Was, klar, kann ich mit dem Google-Stack super abbilden auf jeden Fall, aber das Warum natürlich auch noch ein Stück weit stärker zu verstehen. Was passiert denn da konkret? Da sind wir auf jeden Fall unterwegs. Hinzu kommt, dass wir mit einer beachtlichen Anzahl von supportenden Drittsystemen da unterwegs sind, die natürlich auch nochmal eine eigene Datengenerierung mitbringen und dann natürlich die große Challenge haben, den ganzen Spaß dann auch wieder rum zusammenzuführen und nutzbar zu machen. Das ist dann wiederum unsere Aufgabe. Und dadurch bekommen wir halt einen recht vielschichtigen Blick auf jeden Fall, weil diese Tools auch an verschiedenen Stellen der Customer Journey halt eben greifen und teilweise auch Detailfelder abbilden, darüber natürlich dann, die du über die großen generalistischen Tools so nicht rausbekommst. Ja.
Würdet ihr sagen, ihr habt die 300, dieses Buzzword 360-Grad-Blick am Kunden?
Ich würde nicht sagen, dass wir 360 Grad heute schon haben. Wir sind auf der Reise dahin auf jeden Fall. Das ist, ich meine, klar, Möglichkeiten erweitern sich oder schränken sich auch ein. Ich meine, da passiert auch so ein paar Sachen. ihr wisst, was ich meine. Aber also das zu haben, klar, wäre zu sagen, wir haben das, ist vermessen. Aber du kannst dir das wirklich so vorstellen, dass wir schon wie die Maulwürfe überall buddeln letztendlich. Ne? Ob das wirklich vom wiederkehrenden Survey, den wir jeden Monat wieder rausschicken an neue Bike-Interessenten und Kunden und so weiter, bis hin natürlich in die feinsten granularen Ecken. Wir versuchen das Bild zu vervollständigen, aber andererseits, und das bringt unser Geschäft halt mit sich, sind die verschiedenen Journeys, die ich eigentlich verstehen möchte und die Verhaltensweisen, tierisch komplex. Weil du hast auf der einen Seite, schauen wir uns mal nur Fahrräder an alleine. Fahrräder, das besteht aus Mountainbike, aus Rennrad, aus Gravel, aus Urban, aus Tracking, E-Bike, alles Mögliche. Dann kommt noch hinzu in den einzelnen Disziplinen, gerade Mountainbike hast du noch super viele Unterdisziplinen. Dann ist es nicht mehr so wie früher, dass Leute sich auf einmal nur für Mountainbikes interessieren, sondern auch in andere Kategorien natürlich rüberschwappen. Und dann wird es halt spannend auf jeden Fall an diesem Punkt. Dann sind wir noch mit einer großen Menge verschiedener Kenntnisstände konfrontiert, weil früher waren wir sehr stark auf die Experten ausgerichtet. Ne? Also ich sag mal, da hatten wir sehr stark alleinig mit Leuten zu tun, die ein Fahrrad von uns bekommen haben und die haben das zu Hause auseinandergeschraubt, wieder zusammengeschraubt und gesagt, yo, ist Tofte, damit kann ich jetzt Fahrrad fahren gehen. Die betreuen
Sie haben es noch nachgewogen, die Einzelteile.
Nachgewogen, genau, Einzelteile nachgewogen. Die betreuen wir heute natürlich weiterhin. Aber unsere Audienz hat sich quasi ein Stück weit erweitert, weil wir viel stärker Lifestyle-Kunden am Start haben, die, sage ich mal, eher niederschwellig auch teilweise da reingehen, die jetzt nicht den Riesen, das Riesenwissen einfach von Bikes haben. Und dementsprechend haben wir super verschiedene, gerade auch noch, dann kommen Stores hinzu und so weiter, die gerade auch nochmal wachsen, haben wir so viele verschiedene, Annäherungsbahnen letztendlich, und eine Bike-Journey dauert dementsprechend natürlich auch ein bisschen länger, als ob ich mir jetzt ein Trikot für sagen wir 50 Euro bestelle. Das ist natürlich ein ganz anderer Entscheidungsprozess. Und das macht es tierisch komplex. Und deswegen gibt es für uns natürlich auch immer Anlass und Drang, sich zu verbessern in dem Thema.
Ja. Das Thema so ein bisschen Third-Party-Cookie-Loss für die Zukunft. Glaubt ihr, das hat eine Veränderung? Und ich hoffe, das ist jetzt nicht eine zu detaillierte Frage oder ich challenge euch da zu sehr, aber ich glaube, ihr seid fit da drin. Wird es in der Bike-Journey euch verändern? Glaubst du, dass du weniger oder anders messen wirst?
Mhm. Ist die Frage. Also klar, haben wir, ist man erstmal, ja, erstmal steht man natürlich mit einer Kinnlade irgendwie da und steht vor einem Riesenberg natürlich, das zu messen. Ich muss aber sagen, dass wir durch den Mix, den wir einfach fahren, durch diese Vielzahl, vieles abfangen konnten auf jeden Fall. Und ich bin da gerade recht positiver Dinge auf jeden Fall, wobei ich auch aus reiner Kundenperspektive sagen muss, ja, Experience förderlich sind viele Dinge dann teilweise natürlich nicht. Also wenn ich das alleine von mir persönlich einfach betrachte, einfach. Aber ich muss sagen, aktuell kommen wir da noch sehr, sehr gut durch die Vielzahl eigentlich klar. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es definitiv da noch weitere Herausforderungen geben wird in Zukunft. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber damit beschäftigen wir uns natürlich gerade auch, keine Frage. Aber es ist, ja, wir sind keine Glaskugelleser, sagen wir es so. Ne? Also wir werden es nicht final sagen können. Deswegen können wir, versuchen wir recht viel auf vielschichtige Wege zu setzen auf jeden Fall. Und das gelingt uns aktuell ganz gut. Und bei den aktuell vorherrschenden Umstellungen sind wir damit ganz gut gefahren bislang, ja.
Sehr, sehr, sehr spannend. Also ich finde, die Folge ist, glaube ich, für viele Zuschauer erhellend und bringt, glaube ich, auch vielen auch nochmal so ein bisschen den keine Angst haben Ansatz ja zu fahren, zu sagen, hey, ich probiere mal Trial and Error, ohne das jetzt irgendwie falsch rüberkommen lassen zu wollen.
Sozusagen, Jonas, ja. vollkommen richtig auf jeden Fall. Das ist auch gewollt, definitiv. Ja. Diesen Mut dafür zu haben, das ist schon was, was auch in dieser Kultur bei Rose einfach verankert ist. Das kann man wirklich so sagen, weil die immensen Transformationsstufen oder Change-Stufen und auch Businessmodellwechsel, die damals in der Vergangenheit schon hervorgerufen wurden, haben eigentlich genau das erzeugt, einfach dieses Offen für diese permanente Veränderung zu sein, das zu verstehen. Und wenn du das halt in jedes Thema runterdiktierst, das weißt du selbst im Thema Daten natürlich Gold wert auf jeden Fall, wenn du diese Bereitschaft einfach dafür hast. Deswegen, also dieses Thema Mut steht bei uns schon hoch im Kurs, also das ist schon richtig. Und Trial and Error darf man durchaus sagen,
ja. Ja, genau das ist Sarah und Sebastian. Also dieses, ich glaube, dass man sieht eure Wunden nicht, also man sieht ja jetzt gerade nur eure Erfolge, was ja gut ist, aber ich glaube, ihr seid ein paar Mal hingefallen und aufgestanden. Und damit, aber dadurch seid ihr gerade da, wo ihr seid, weil ihr seid immer wieder aufgestanden. Und das ist ja eigentlich auch beträchtlich, zu sagen, ihr konntet euch so gut positionieren und habt diese Transformation gemacht.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also das gilt ja letztendlich auf allen verschiedenen Metaebenen oder auf allen verschiedenen Bereichen. Ob man sich jetzt eine kleine Funktion im Shop anguckt, die man weiterentwickelt, oder ob man das grundsätzliche Vorgehen bei strategischen Themen zum Beispiel nimmt. Weil man muss natürlich auch jedem Mitarbeiter ermöglichen, die Fehler machen zu dürfen. Weil letztendlich muss man immer sagen, entweder hast du Leute, die schon alles perfekt können, aber abgesehen davon, dass es das heute gar nicht mehr gibt, muss man natürlich die Möglichkeit einfach haben, wirklich sich an Themen ranzutesten, Dinge auszuprobieren. Wichtig ist da einfach laufend AB-Tests zu machen und wirklich Learnings zu haben. Und das ist bei uns wirklich tief in der Kultur verankert. Das kann man schon so sagen, dass wenn Fehler gemacht werden, ist es einfach wichtig, daraus zu lernen. Oder wenn Dinge ausprobiert wurden, die dann nicht funktioniert haben, so muss man es ja sagen, es ist ja nicht immer als Fehler identifizierbar vorab, dass wenn Dinge nicht funktioniert haben, muss man daraus einfach lernen und sagen, okay, was heißt das? Das entsprechend auch dokumentieren und das auch wirklich offen teilen zu können, was wir gelernt haben, und das entsprechend dann zu fördern für jeden einzelnen Mitarbeiter, den zu ermutigen, Dinge auszuprobieren, AB-Tests zu machen und wirklich laufend, egal ob es ein Visual ist, was gegeneinander getestet wird, ob es Funktionen sind, ob es Abläufe sind in der Journey, das ist auf alles bezogen.
Das Wichtige ist halt die Geschwindigkeit, mit der du lernst. Ne? Und diese Rasanz da reinzubringen, diesen Hunger aufs Lernen, das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den wir uns da verschrieben haben. Und ja, man sagt dann immer schnell Fehlerkultur irgendwo. Ich finde es positiv formuliert auf Lernkultur irgendwie besser, aber so eine Glaubensfrage. Es geht wirklich um die Geschwindigkeit da drin. Ne? Also wie hungrig bin ich da drauf? Wie hungrig bin ich selbst da drauf zu wachsen? Wie hungrig bin ich da drauf, Dinge neu kennenzulernen, immer wieder neu kennenzulernen? Und das ist das Spannende auf jeden Fall, gerade natürlich auch in der Zusammenarbeit mit allen Teams bei uns.
Und das ist ja letztendlich auch das Ermöglichen für jeden einzelnen Mitarbeiter aus den Daten das Maximale rauszuziehen. Weil wenn du selber siehst, was funktioniert und was nicht funktioniert, ist ja wie das Thema Performance-Kultur. Genauso wie Fehlerkultur, Performance-Kultur, wenn da was Negatives mitschwingt. Am Ende ist das immer ein Ermöglichen und Befähigen jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin, entsprechend zu sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass man dann wirklich diesen Hunger, den Sebastian gesagt hat, weckt und sieht, ich kann das noch optimieren, der Kunde will noch mehr, das ist schon mal die richtige Richtung, ja. Da muss ich tiefer graben, dass man da letztendlich auch den Willen der laufenden Optimierung nochmal stärkt.
Das Coolste ist, und das sind Momente, Jonas, bei denen wir dann eher so Gänsehaut bekommen, wenn man dann in einem Team bestimmte Dinge trial and error mäßig ausprobieren möchte und dann gehen die Wetten los auf einmal. Ja. Und dann kannst du da wirklich nur stehen und du merkst so, ich habe so kleine Pöckchen auf dem Arm irgendwie. Das ist schon ganz cool.
Ja, genau. Also ich glaube, was man braucht, ist die Fehlerkultur, wie Sarah hat es ja gerade gesagt, ist oder du, Sebastian, auch dieses Performance-Kultur. Ich finde, Fehler ist immer negativ behaftet, aber irgendwie Vertrauenskultur zu etablieren, zu sagen, hey, ihr habt, das ist eure Spielwiese.
Ja.
Optimiert euch da drin selbst. Es wird immer mal wieder was passieren. Man muss aus Fehlern lernen. Niemand ist perfekt, glaube ich, entstanden oder hat irgendwelchen Business perfekt aufgebaut ohne einen einzigen Fehler oder wenige Fehler oder auch viele Fehler, ist ja auch egal. Und das muss man einfach zulassen.
Und ich glaube, da ist es auch daraus lernen. Ja, und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, dass wenn wir zum Beispiel in Teams, in Besprechungen Dinge durchgehen, ist es halt auch wichtiger zu schauen, welche Daten hast, also mir ist es wichtiger zu verstehen, welche Daten hat sich jemand angeguckt, in welcher Reihenfolge, anstatt dass ich sehe, was für Maßnahmen hast du daraus abgeleitet, weil die falschen Maßnahmen aus den Daten abzuleiten, ist immer noch weniger schlimm, als sich die falschen Daten angeguckt zu haben, sage ich mal. Also zumindest zu gucken, wo muss ich hingucken und so weiter, ist dann der letzte Schritt falsch oder war die Journey im Grunde bis zur Maßnahmenableitung vielleicht nicht optimal. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Learning.
Ja, eher die Methoden zu trainieren, zu gewährleisten, dass die stimmen, weil man dann jede Herausforderung irgendwie mit den Methoden später lösen kann. Und ich glaube, was wir ja heute nochmal in unserem Podcast festgestellt haben, es wird immer neue geben. Also wir würden, Sebastian sagt ja, die 360-Grad-View an dem Kunden, die wird niemals fertig sein, weil es wird wieder ein neues Thema geben, was du dran mergen musst. Ja, vollkommen richtig.
Definitiv. Ja, es ist eigentlich, also wie gesagt, also da differenzieren wir auch nicht zwischen dem Thema Daten oder Shop-Entwicklung oder sonst was. Das ist eigentlich was, und das ist auch eine Grundeinstellung eigentlich, die wir versuchen natürlich auch vorzuleben, es niemals als fertig zu sehen. Und das hängt auch damit zusammen, eigentlich den Projektbegriff zu killen, wenn man mal ehrlich ist. Weil ein Projektbegriff sagt auch nur, ich schiebe irgendwas auf einer zeitlichen Geraden von A nach B und dann ist irgendwann B erreicht. Das sich ein Stück weit abzugewöhnen und auch zu respektieren, dass das eben so ist, das befreit einen schon in gewissen Teilen definitiv,
Das ist aufs Geschäftsmodell betrachtet, nennen wir das halt Dauertransformation. Aber letztendlich bedeutet das für jeden einzelnen Bereich, dass dieses Test, Learn, Build, Bigger, das ist nie vorbei. Weil egal, ob es eine Funktion ist, die du im Shop live bringst, wenn du die live stellst und dann lässt du sie, wie sie ist, das funktioniert entsprechend genauso wenig wie ein Geschäftsmodell zu etablieren, was du dann entsprechend so lässt. Und dieses implizierte Anfangs- und Enddatum eines Projekts, das streichen wir immer wieder aus unserem Wortschatz.
Sehr, sehr cool. Ja, liebe Sarah, lieber Sebastian, ich glaube, wir können stundenlang weitersprechen. Also ich habe noch so viele Fragen, aber ich glaube, den Zuhörern gegenüber, und ich versuche ja immer selbst zu sagen, so 30 bis 35 Minuten ist sozusagen das, was wir eigentlich haben sollten. Jetzt gucke ich auf die Uhr und wir haben irgendwie so 44 Minuten gesprochen. Ich glaube, es war total spannend. Ich glaube, es ist mega kurzweilig. Ich glaube, wir könnten auch noch ganz lange drüber sprechen, aber ich glaube, irgendwann müssen wir auch einen Punkt machen. Die eine der letzten Fragen und die für mich noch wichtigste Frage, da hatten wir vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht kommen wir jetzt zum Quartett. Was macht ihr privat mit Daten? Also nicht im Sinne von, wie gebt ihr die nach außen, kommuniziert ihr die an alle, sind die für jeden zugänglich, sondern eher im Sinne von, beschäftigt euch privat mit Daten. Sebastian, guckst du dir beim Downhill sozusagen an, wie schnell du immer wieder runterfährst oder wie wenig Stops du machst? Und Sarah guckt, wie lange ihr Akku hält beim E-Bike oder was sind so die Themen, die euch beschäftigen?
Ich muss sagen, ich bin beim Laufen bin ich ein totaler Daten-Nerd auf jeden Fall. Beim Fahrrad bin ich da gar nicht so stark hinterher, muss ich wirklich gestehen, weil die Gründe habe ich erklärt, da gibt es eigentlich nur 0 und 1, stehen bleiben oder hinfallen. Oder beim Laufen total, da bin ich auch recht akribisch, das wirklich aufs Kleinste zu optimieren, ein Stück weit. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich da so eine Leidenschaft drin finde. Aber es ist schon eher der sportliche Kontext. Aber auch da wieder der, das ist ja immer das Spannende, sobald man einmal auch damit anfängt, sich bestimmte Dinge anzuschauen, ja, wird es ja eigentlich erst interessant. Das ist da ja eigentlich genau das Gleiche.
Ja. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich immer einen Datenüberblick haben möchte. Da erinnere ich mich gerade daran, wie ich mal im Autohaus war. Wer schon mal versucht hat, ein Auto zu kaufen, sich die verschiedenen Leasing- und Kaufoptionen in den verschiedenen Staffelungen angeguckt hat. Und wenn der Autoverkäufer dir ganz viele, von ganz vielen Daten anfängt, und da habe ich wirklich meinen Laptop aufgemacht und eine Excel aufgemacht und gesagt, so, wenn ich die Laufzeit habe, wie teuer ist das dann? Ich habe den Autoverkäufer ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil er anscheinend das noch nicht so häufig erlebt hat, dass sich da jemand hinsetzt und dann eine Excel-Liste macht und da die entsprechenden Ersparnisse ausrechnet. Aber ich glaube, letztendlich den einen möglichst guten, aber immer mit dem Pareto-Prinzip 80-20 natürlich, aber einen guten Überblick über die Datenlage zu bekommen, bevor man Entscheidungen trifft. Ich würde sagen, das zieht sich bei mir schon auch im Privatleben durch.
Jonas, Sarah hat ja auf jeden Fall eine sehr treffende Selbstauskunft gerade gegeben. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen.
Du meinst es mit dem in den Wahnsinn getrieben, weil ich mehr Daten wollte? Oder?
Komm, ich finde es sympathisch, alles gut.
Du, das ist bei mir, wenn ich Analysten einstelle, der eine hat zum Beispiel angefangen, irgendwie ging um eine Katze, und er hat angefangen, in der Tabelle, Excel-Tabelle, die Futter miteinander zu vergleichen. Da denke ich, herzlich willkommen, wir stellen dich ein, weil der hat auf jeden Fall verstanden, wie man es macht.
Ja. Ist ein guter,
darum geht es ja. Ja.
Ja. Das ist ein guter Tipp, Sarah, dein Thema eigentlich.
Ne? Bei meinen Katzen habe ich noch nie eine Excel-Tabelle aufgemacht. Vielleicht sollte ich das auch noch mal versuchen.
Ja, fangen wir mal damit an. Ich habe bei meinem Schwiegervater jetzt irgendwie festgestellt, er hat eine Katze bekommen, die kann man irgendwie chippen, und du kannst dann wirklich die Laufwege der Katze analysieren. Da wird es richtig spooky. Da kann man dann mal gucken, ob die Werte beim Laufen vom Sebastian besser sind oder von der Katze.
Wahrscheinlich von der Katze, Jonas, leider. Ja. Leider. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich brauche noch ein bisschen.
Ich wollte jetzt nicht sticheln am Ende noch.
Okay, ist okay, kann ich ab.
Okay. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wollt ihr noch was zum Ende sagen? Ansonsten würde ich sozusagen jetzt eigentlich nur noch sagen, wer Bock hat auf Daten, abonniert den Channel beziehungsweise die Channels, die es ebenfalls gibt. Und ich kann nur empfehlen, einmal bei den beiden Kandidaten vorbeizuschauen, bei Sarah oder bei Sebastian, auf den jeweiligen LinkedIn-Profilen, die können wir gerne verlinken. Die haben wirklich spannenden Content zu den Themen. Ihr merkt, glaube ich, die Leidenschaft, ihr merkt, wie sie Datenkultur leben. Und ansonsten aber auch gerne mal auf Rose Bikes vorbeischauen und schauen, ob es da ein spannendes Fahrrad gibt oder ein E-Bike, mit dem man auch im privaten Umfeld Daten messen kann.
Ja, Jonas, wir haben noch eine Kleinigkeit zu sagen. Dank dir, dass wir am Start sein durften bei dir. Hat echt Spaß gemacht.
Hat echt Spaß gemacht, Fall. Ja.
Cool.
Vielen Dank.
Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.